Mensch, was war das dann da am Wochenende? Challenge Rot. Ich muss sagen, ich habe immer noch Gänsehaut. 300.000 Zuschauer hat Felix Weichhöfer bekannt gegeben. Und ich glaube, im Fernsehen hat man jeden Einzelnen davon gesehen. Ihr seid hier im Body Talk. Heute Mika Not, Simon Henseleit und ich, der Nils Frommhold. Und wir nehmen das Rennen natürlich total auseinander. Und wir fragen Mika natürlich die Frage aller Fragen, ob er jetzt auch langsam heiß ist auf die Langdistanz. Vorab, Simon, hau mal raus, wer unser Präsenter ist. Und dann geht's auch direkt schon mit der Frage rein in die neue Episode Body Talk.
Uns präsentiert heute In Silence und ich war ja am Wochenende auch live vor Ort zusammen mit Nils und dem legendären Daniel. Wer am Freitag beim Live-Podcast war, hat ihn ja kennengelernt. Er war, glaube ich, bis gerade eben noch da und hat auch hier miterlebt, was das ganze Rot und die Madness dahinter so ausmacht. Und eins habe ich auf jeden Fall gelernt, In Silence ist inzwischen fast an jedem zweiten Fuß zu sehen. Also die Socken haben sich etabliert und durchgesetzt und stehen einfach für so ein Stück Triathlon-Kult. Ja. Es sind schon seit einigen Jahren am Markt und haben sich inzwischen ausgebreitet und jeder, der auf was auf sich hält, der hat so eine Socke am Fuß. Und die machen ja nicht nur Socken, sondern auch coole Caps, coole Headwear, Accessoires, aber im Fokus stehen natürlich trotzdem die Socken. Und da kam jetzt auch erst wieder eine neue Kollektion raus. Wir haben es das letzte Mal ja schon angeteased, inzwischen sind sie zu haben, die Aero-Socken. Auch ein bisschen neuer Markt, aber insgesamt natürlich cool, dass sie sich da auch vorwagen und es wird nie langweilig mit In Silence, sei es jetzt Farben oder einfach nur schlichtes Design. Inzwischen gibt es auch eine Linie mit so ein paar Sprüchen drauf, also da findet jeder was und sind nicht nur optisch gut, sondern ich finde die auch wirklich von der Qualität, also Top-Produkt, echt 1A. Also langlebig und Farben bleichen. Erst nach Jahren aus, also ich habe wirklich noch Socken, die sind 4-5 Jahre alt, da sind überall anders schon Löcher drin und die halten echt auch gut, also ja, genug Werbung gemacht, wir stehen aber auf jeden Fall voll dahinter und mit dem Code BUDDY könnt ihr auch noch 15% sparen, also schaut da vorbei, holt euch die neueste Sockware oder Headwear, was auch immer das Herz begehrt und jetzt direkt rein in den Podcast. Genau, und Mika, dir wurde ja schon die Frage gestellt. Da musst du jetzt gleich liefern.
Ja, ich wollte gerade sagen,
ja, Nils, nach du bist doch der allererste, der das macht. Das.
ja, glaube ich. Sorry schon mal. Aber du musst ja schon zugeben, also ich meine, es war ja schon eine epische Schlacht, jetzt gerade mal so ab Büchenbach. Also ich meine, da hat ja niemand mehr gelacht, ne? Also weder Sam Laidlow noch Rico, die waren ja alle maximal am Anschlag. Aber was die da für ein Feuerwerk abgezündet haben, ich meine, die haben sie sich ja mehr oder weniger alle noch, also ich meine, wir sprechen von Weltrekord und der schnellsten Rookie-Zeit überhaupt, aber ich meine, die haben halt alles auf der Strecke gelassen und insbesondere in den letzten Kilometern dann halt ja auch ganz schön gelitten. Und irgendwie, das macht doch Bock, das irgendwann auch mal zu erleben, oder?
Ja, klar. Ich meine, auch bevor ich das Rennen jetzt gesehen habe, war ich jetzt auch schon nicht abgeneigt und jetzt ja auch schon die letzten Wochen oder Monate generell, so habe ich ja schon gesagt, so das wird nicht mehr allzu lange dauern. In Rot natürlich Stimmung vor Ort, Freitag war ich ja da, ja, absolut besonders. Und dann das Rennen war echt nochmal so das i-Tüpfelchen obendrauf, also war echt richtig cool. Ich konnte auch relativ viel verfolgen, ich habe es vom Training ganz gut gelegt. Und ich meine, nach Spaß sah es nicht aus bei den Jungs, aber trotzdem habe ich jetzt sehr Bock.
Es ist halt auch echt brutal, wenn du die Jungs im Ziel siehst, wie die dann so blaue Lippen haben und komplett frieren und der Körper einfach komplett am Limit ist, obwohl es ja jetzt nicht kalt war, aber du merkst einfach, die haben da alles auf der Strecke gelassen und sind so, der Körper ist einfach durch, also ich habe da auch echt jedes Mal noch so Respekt, wenn ich da die Leute im Ziel sehe, wie viel das einem wirklich abverlangt. Also, viel Spaß, wenn es dann soweit ist.
Ja, aber Simon, eigentlich ist es krass. Also, ich meine, so wie das Rennen jetzt gelaufen ist, war das ja vollkommen prognostizierbar. Ja. Ne? Also, es ist ja jetzt es ist nichts passiert, was man nicht hätte letzte Woche schon sagen können, beziehungsweise was wir gesagt haben. Also, auch vom Schwimmen, wer womöglich dabei sein wird. Also, das war ja alles, es ist ja alles wie so ein Drehbuch. Und es passiert dann auch mehr oder weniger genau so. Aber es ist trotzdem mega geil, sich anzugucken. Also ich fand, es war jetzt auch, ich meine, es macht natürlich auch viel die Masse, wenn ihr da, Kanal war, also hier an der Brücke am Kanal, das war ja brutal schon beim Losfahren, da diese Menschenmassen, dann Solaraberg sowieso, aber auch insgesamt, was da für Bilder transportiert wurden. Also ich habe es auch nur am Fernsehen gesehen. Das ist schon der Wahnsinn. Und dann brennen die da so ein Feuerwerk ab. Und es war ja auch irgendwie zu keiner Zeit so richtig knapp. Also wann ist Rico abgefallen? Irgendwie bei Kilometer 12, 13. Und dann hat er ja irgendwie die Chose dann alleine gemacht. Aber trotzdem war so ein Spannungsbogen drauf und man ist so hängen geblieben, weil allein so diese Mimik in den Gesichtern so, war schon irgendwo spannend. Und es hätte auch sein können, dass einer halt wirklich dann nicht mehr weiterläuft.
Ja, wie war es denn so zu verfolgen? Am Fernseher oder wo hast du es geschaut? Livestream, YouTube oder internationaler Stream? Also ich habe es ja nur vor Ort quasi verfolgt.
Ich habe es im internationalen Stream geschaut mit Sebi, der da eigentlich durchgehend kommentiert hat mit Belinda, dann ein paar Gäste. Am Ende war Kyle mit dabei und hat parallel im Live-Ticker, weil im Screen hatten die immer nur so die Splits halt jetzt gerade beim Laufen, also ab Kilometer 30 wurde es ja wirklich jeder Split dann sehr interessant und quasi wie sehr die Lücke schrumpft. Und da hatten die auf dem Screen immer nur quasi ein Split, wo halt die Top 5 bis Top 8 durch schon sind. Aber das ist ja, Sam war dann ja schon wieder 2-3 Splits weiter und Blumi halt auch irgendwann und Rico. Dementsprechend habe ich dann viel auch in den Ticker geschaut. Aber ja, den Stream mit Belinda und Sebi fand ich, konnte man auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und angenehm halt schauen.
Ja. Konnte man irgendwo in dieser App wirklich Splitzeiten sich anzeigen lassen? Weil ich habe auch gefühlt selber die ganze Zeit gerechnet.
Ja, ne, also nicht so richtig geil. Also halt dieses Live-Leaderboard. Ja, und dann oben halt auswählen. Aber ja, es war nicht so easy wie mit dem Ironman-Tracker, stimmt schon, fand ich.
Ja. Ja, es hat so ein bisschen gefehlt, dass man, weiß ich, vom letzten 2 Kilometer sehen könnte, wer dann in diesen 2 Kilometern wie schnell gelaufen ist, um so die
Tendenz zu sehen. Ja, nee, stimmt, genau. Das nicht immer halt dann ausrechnen.
Ich glaube, ich war auch 3 Stunden in der App drin, wahrscheinlich. Ja. Also bewusst aktiv in der App.
Ja, ich habe die mir gestern halt erst installiert, habe auch gesehen, die sind Nummer 1 gerankt in Sport-Apps.
krass.
Ja, gestern war die auf Nummer 1. Vor irgendwie, ja, was war denn da halt? Also die Klassiker, Sportschau, DAZN und sowas, war Challenge Rot an 1.
Geil.
Das ist Wahnsinn, ne? Ja, okay, aber halt 5000 Starter, jeder startet. Das ist ja dann auch so eine Momentaufnahme. Ich glaube, es ist ja auch häufig so, dass es dann gerankt wird, wie viel denn jetzt gerade geladen wird.
Ja, irgendwie so nach Trends sozusagen.
Ja, genau. Ist ja ähnlich bei Podcasts, da geht es ja nicht um die Masse, sondern eher, wie viel dann aktuell hochladen.
Ja.
Ja, insgesamt krass. Aber ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. So unser gesamtes Wochenende nochmal so gerecapt, weil wir waren ja nicht nur Sonntag vor Ort, wir haben ja auch ein paar Community-Sachen gemacht, euch mitgenommen und insgesamt erstmal großes Dankeschön an alle, die gekommen sind, die dabei waren. Wir hatten natürlich ein bisschen undankbare Zeit, Freitag 10.30 Uhr haben wir gemerkt, als wir da um 10.20 Uhr standen und uns dachten so, oh Gott, kommt hier überhaupt irgendjemand? Parallel war ja noch Freitag früh das erste Mal am Schwimmstart die Hölle los. Mika, du warst ja auch dort. Oh, und was würdest du sagen, wie viele Leute waren da vor Ort?
Oh, gute Frage, warte mal.
Warte mal, ich zähle nochmal schnell mein Gedächtnis.
Ja. Also so mit draußen rumstehen, dann ist ja auch ständiges Kommen und Gehen, aber 1500?
Ja, krass, ne?
Bis 2000 auf diesem kleinen Fleck. Also es war schon heftig und halt auch im Wasser. Aber ich war auch noch eine Stunde tatsächlich im Wasser. Ja, irgendwann hat sich so leicht sortiert, dass alle auf der rechten Seite rausgeschwommen sind und links zurückkamen. Aber teilweise kam dir so random nochmal ein Typ so entgegen. Also da habe ich auch lieber irgendwann bei jedem vierten Zug geatmet, auch wenn es ja eigentlich nur geradeaus geht und total easy ist. Aber ja, es war wirklich richtig voll. Und dann je weiter man rausgeschwommen ist, ist so bisschen leerer wurde es, aber selbst da, als man dann wieder umgedreht ist und dann näher und näher kam, dann wurden es halt auch wieder mehr Schwimmer, aber dann so hochgucken, auf der Brücke standen Leute, draußen standen Leute, also das, ja, und das ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, wie es am Renntag ist, also das muss schon echt richtig cool sein, aber auch mal wieder gemerkt, wie lang sich 3,8 Kilometer ziehen, also das nimmt ja gefühlt kein Ende, vor allem dadurch, dass halt keine Bojen und Richtungswechsel groß gibt, sondern wirklich nur geradeaus. Ja, also da auch echt mal Respekt. So, ich meine, über Schwimmen reden wir so im Profibereich ja sehr wenig, weil es geht ja irgendwie mal schnell vorbei und es wird, wenn dann ja eher vorselektiert, aber so als Age-Trooper, wenn du dann da echt irgendwie Stunde 15 oder sowas brauchst, boah, ich glaube, das zieht sich schon richtig lange. Und ja, wie gesagt, wenig Abwechslung. Du siehst immer nur das Gleiche, so mehr oder weniger. Nicht ohne da.
Ja, aber ihr beide habt es ja noch nicht gemacht, aber 3,8 im Rennen kann sich durchaus auch sehr lang anfühlen.
Ja, das glaube ich auch, ja. Aber ich denke mir das auch schon manchmal bei 1,9 oder bei 2 Kilometern, ja, so im Training. Oh. Und ich hatte auch wieder den Moment, ich war so drin. Ja, das ist im Freiwasser ja eh immer schlimm. Und dann dachte ich so, ja gut, weil ich wusste ja nicht, wo man wendet beim Rennen. Und dann dachte ich, ja gut, ich habe jetzt bestimmt so 20 Minuten, gucke auf die Uhr und dann 8 Minuten. und da habe ich ja auch gedacht, oh Mist, fuck ey, das ist jetzt noch nicht mal bei einer Mitteldistanz die Hälfte so. Also, boah.
Ja. Ich glaube, da kann jeder relaten, also wie lange sich das anfühlt.
Ja, ja, aber was in Rot ganz geil ist, es stehen ja alle 200 Meter.
Ja, die habe ich auf dem Rückweg vorher erst gesehen. Ja, die
genau, da stehen alle 200 Meter eine Meterbezeichnung, also ja, irgendwie 200, 400, 600. Also wahrscheinlich zum ersten Mal sieht man es erst nach 800. Vorher hat man den Kopf noch unten. Mhm. Aber du siehst halt alle 200 Meter und dadurch kannst du dich total gut orientieren, weil du bist ja super nah dran am Kanalende dann und ja, du kannst es auch super gut überblicken. Dementsprechend ist man da eigentlich so informiert wie sonst eigentlich nirgendwo, wenn du so irgendwie, weil sich 500 rausschwimmst, dann 200 zur Seite und 500 wieder zurück, nimmt der meistens dann kein Ende. Ja. Aber das ist in Rot eigentlich ganz angenehm. Gerade auf dem Rückweg, du weißt immer ungefähr, wie viel Meter du jetzt gerade hast.
Ja, das stimmt. Und ich meine, theoretisch kannst du ja, du bist jetzt ja nicht mitten irgendwo in einem See oder so, sondern du kannst ja wirklich mal einfach kurz an den Rand schwimmen, wenn halt irgendwas ist oder so. Die Leute gehen direkt nebenher. Also ja, es auf der einen Seite zieht sich's, weil es einfach nur geradeaus geht, auf der anderen Seite fühlt man sich vielleicht auch nicht ganz so alleine, wenn man damit eher Probleme hat.
Ja, definitiv. Und ist auch echt cool inzwischen, was die Marken da so auf die Beine stellen, also dass das dann nicht nur Selfish ist, sondern da ist dann noch Ryzen hier mit Holy, der seinen Kaffee ausschenkt von Xol. Und sagt man Xol?
C-Soul? Ich hätte jetzt gesagt C-Soul.
C-Soul hätte ich auch gesagt, ja.
Schande über mein Haupt.
Ja. Schöne Grüße an Holy, er hört uns regelmäßig, hat er mir Freitag bestätigt.
Ja, und danke für die Barista-Lesson.
Genau.
Also,
ja, genau.
Wird besser, vor allem ja noch Instant-Kaffee getrunken in Tinje und jetzt auf
jetzt
dem Weg
ist zu andere Extrem.
Der hat so einen Kaffee für 160 Euro, ne? Das Kilo. Habt ihr den probiert? Ich war bei ihm am Stand und...
Nee, ich habe nur den er da für alle serviert hat. Und ich glaube nicht, dass es der
war. Ich glaube auch nicht. Also es ist dieser half-fermented, der Filter. Und das ist wirklich brutal. Er kam dann so her, so, hey, Jungs, hier, ich habe was Gutes für euch. Hat dann so unter die Theke gegriffen und hat dann wirklich nur so einen Schluck da reingemacht. Und es war aber ohne Witz der erste Kaffee, den ich mal so länger auch genießen konnte. Ich ziehe die sonst immer viel zu schnell weg. Und ich stand dann mit 5 Minuten später noch da, obwohl es nur so ein halber Becher voll war. Und der hat so krass intensiv geschmeckt und vor allem gerochen. Also wirklich so nach Holunder. Und ich bin sonst eigentlich nicht so der fruchtige Typ. Aber dort war ich wirklich geflasht. Also Shoutout an den, was der mit so einem Kaffee zaubern kann. Echt geil. Und ja, das ist auf jeden Fall teuer. Die Bohne, das war der Special. Aber kann man ja mal auschecken. Hier Werbung, unbezahlte Werbung, aber guter Typ.
Genau, check das mal aus. Wenn wer Ahnung von Kaffee hat, dann Holy.
Hey, und das stimmt. Wirklich was geboten. Und einfach, um wieder den Bogen zurückzufinden zu meiner Eröffnung, allen zu danken, die dann zum Podcast gekommen sind, weil inzwischen ja wirklich so viel los ist an dem ganzen Wochenende. Also du kannst ja jeden Tag 10 Aktivitäten machen und muss da irgendwie den Durchblick bewahren. Und da sind wir natürlich ein bisschen untergegangen mit unserer kleinen, aber Hardcore-Fangemeinde. Aber alle, die dort waren, haben ja auch so gefühlt, waren die Podcast-Ultras. Also Daniel musste ja auch nicht vorgestellt werden. Ich habe mal kurz in die Runde gefragt, wer ihn alles kennt. Und dann haben wir den auf die Bühne geholt. Nee, deswegen an der Stelle nochmal danke. Und müssen uns mal für nächstes Jahr überlegen, was wir dann wirklich noch machen wollen und wie. Damit das auch nicht irgendwie mit Sachen in die... wie bei dir, Mika, jetzt mit dem Canyon Group Ride sich überschneidet.
Ja,
Weil, ja, ansonsten, glaube ich, hat man da einfach schon zu viel geboten und so ein Podcast ist cool und mal so ein Live-Event, aber wenn dann da so nur 100 Leute sind, dann ist natürlich auch irgendwie schade.
Ja, wir müssen nächstes Mal noch genau auf den Timeschedule gucken. haben es natürlich suboptimal gelöst, irgendwie erst parallel zur Pressekonferenz oder zu der Athleten oder offiziellen Athletenvorstellung ein Event zu machen und parallel zu dem größten Community-Event ist wahrscheinlich suboptimal.
Ja.
Ja, aber man lernt draus. Dementsprechend wird es nächstes Jahr alles noch besser.
Ja, aber ich finde auch wieder zu den Partnern so, es wird auch jedes Jahr noch voller. Also ich meine, Freitag ist ja auch der Tag, der krasseste so auf der Messe und so, aber ich fand es nochmal, ich war jetzt ja auch schon 2-3 Mal da, ich fand es nochmal mehr los, also jetzt gar nicht negativ, also es verteilt sich dann ja doch ganz gut alles auf der Messe. Aber ja, echt krass einfach, was da los ist, wer da alles da ist.
Aber
ich
kann dir sagen, dieses Mal war es Freitag nicht so voll wie Samstag. Also wir waren...
Ja,
Samstag war es noch mal voller, ja?
Ja. Ey, Samstag war brutal.
Wirklich?
Also Alter. Freitag fand ich auch so, gefühlt war letztes Jahr ähnlich, wenn nicht sogar mehr los, gefühlt.
Ja.
Und Samstag war brutal. Okay, also so, krass. da brauchst du
Ellbogen. Aber ich finde, das ist eigentlich
je nachdem.
Cool zu sehen, weil da sieht man ja, dass es nicht nur die Starter sind, die das irgendwie voll machen, weil die laufen ja Samstag da nicht mehr rum. Also wahrscheinlich die wenigsten. Aber, sondern halt einfach... So Fans vom Sport oder halt einfach Fans von so einem Event. Also muss ja dann, sind wahrscheinlich gar nicht so Triathlon-Hardcores, die dann da sind, sondern wenn da halt irgendwie Paula kommt, hier Influencers-Style, dann melden sich da halt auch alle möglichen Leute aus Nürnberg an, die wahrscheinlich kennen und die sind dann beim Community-Run, gehen danach auf die Messe und sowas zieht halt auch brutal. Also da sieht man ja wieder, dass das eben größer ist als nur diese Triathlon-Ultra-Fan-Gemeinde, sondern dass dann nochmal viel mehr Leute halt angezogen werden durch das Event an sich.
Ja, aber ich meine, so soll es ja auch sein. Also es ist ja richtig gut für den Sport. Und ich meine, wo hast du heutzutage noch so eine Messe? Also so die Eurobike verliert immer mehr an Bedeutung. Bei Ironman-Events ist ja, kannst du ja komplett knicken, die Messe, weil da ja wirklich nur Ironman-Partner ausstellen dürfen. Ja, und das ist Challenge Road schon echt einzigartig. Und jetzt auch zum Beispiel für Canyon ja super wichtig mit dem neuen Bike, mit der Vorstellung, noch nicht dem Launch, aber halt der Vorstellung. Ja, und ich meine, wo hast du halt sonst so eine, ja, wo kannst du da so quasi nah rankommen an so Sachen? Also, ja. Nee, kann ich schon auch verstehen, dass man da halt auch einfach so halt hinkommt.
Voll. Ja, und dann zum Rennen. Samstag haben wir ja so ein bisschen genutzt hier für nochmal runterkommen, unser Ride, wo ein paar Jungs mit dabei waren. Und dann war es aber auch echt nochmal gut, so ein bisschen durchzuschnaufen. Nils und ich haben noch 2 Stunden hier bei mir auf der Terrasse gechillt. Und das, ich glaube, wir waren alle so ein bisschen überladen mit Eindrücken. Und ich dachte mir nur so, boah, wenn jetzt der Freitag dem Renntag gefolgt wäre, dann wäre ich jetzt am Sonntag komplett hinüber und am Montag. Aber da war zumindest der halbe Tag am Samstag nochmal etwas entspannter. Nee, und Sonntag ging dann eigentlich auch echt früh los. Also ich habe ja die volle Experience mitgenommen. Ich habe ja bei Powerbar, wer es mitverfolgt hat, so ein bisschen Takeover gemacht, das Rennen mitverfolgt, ein paar Eindrücke mitgegeben und habe das eigentlich die letzten Jahre schon immer so gemacht, dass ich mit dem Rad unterwegs war, weil das halt einfach in Rot, weil die Wege dann doch relativ weit sind, super unkompliziert ist. Und habe dann die klassische Schwimmstart, danach Solarer Berg und dann Richtung Laufstrecke Tour gemacht. Und ja, habe da so das Rennen komplett mitverfolgen können und war ich echt immer so bei der Männerspitze mit dabei. Und das Coole ist dann eigentlich auch, dass die Frauen trotzdem ziemlich knapp dahinter kommen. Also dadurch, dass du halt so Überschneidungen hast, wie beim Laufen, wenn die den Kanal zurückkommen, dann wartest du da halt noch drauf, dann kommen in der Zeit schon die Frauen, die dann auf den Kanal drauf laufen, also an der Lände, dort wo so der Hotspot ist am Kanal, hast du halt echt immer irgendwas geboten und die sind nicht einmal aus der Wechselzone raus und ciao und weg, sondern du siehst die schon oft. Und ja, kann man echt gut vor Ort auch verfolgen. Ist also nicht nur vom Fernseher aus. Ja.
Ja, wollen wir direkt mal ins Recap reingehen.
Komm, zieh mal durch.
Schwimmstart. Ich hab's ja vorher gesagt, wenn man wegschwimmen muss, dann am Anfang. Haben sie gut gemacht. Und waren ja auch genau die 5 zusammen. Ich glaube, Rico hat, glaube ich, die erste Führung gemacht. Also der hat so das Loch gerissen, ist ja alles irgendwie von links gekommen. Und dann haben die sich ja direkt schon so gefunden. Und ich glaube, die haben auch, oder fast die erste Überraschung war, dass Blumi und Fred quasi die Nächsten waren. Also, dass die sich auch nochmal von der Gruppe gelöst haben. Das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also, ich meine, die Gruppe ist ja dann tendenziell von hinten eher näher gekommen und die vorne haben den Abstand dann kontinuierlich vergrößern können. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die quasi so die Ersten sind, die dahinter schwimmen. Aber die, ich weiß nicht, waren es jetzt fünf oder waren es sechs?
Die Frontgroup waren fünf Leute. Ich, ja. Also, wir hatten fünf Leute. Die ich auch gedacht habe. Rico, Sam, Schombi und Menno Kohlhaas. Und dann war noch Finn Große Fräse mit dabei. Da dachte ich, hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm, dass der auch da mitschwimmen kann. Ist dann beim Radfahren ja auch am Anfang relativ schnell abgerissen. Aber wie du sagst, ich hätte auch nicht gedacht, dass Fred und Blumi dann die Nächsten sind. Und es war natürlich auch insofern bitter, weil ich habe mit Fred direkt nach dem Rennen länger gesprochen. Er meinte, Blumi hat überhaupt kein Interesse, irgendwie Führungsarbeit zu machen. Und ist so ein Tempo geschwommen, was so, das ist auch so klassisch, das glaube ich kann jeder relaten. Fred hat so ein, zweimal zum Überholen angesetzt und hat dann so daneben halt gemerkt, so, ah scheiße, nee, so vorbei komme ich jetzt auch nicht. Ja. Aber er hätte sicher so einen Zug schneller schwimmen können. Und ich glaube, Blumi hat sich da ein bisschen verpokert. Also ich denke mal, mit 3 Minuten wollte der jetzt auch nicht aus dem Wasser gehen. So. Ich denke, der will halt immer möglichst ökonomisch und kraftsparend irgendwie zum Marathon kommen. Aber ich glaube, der war selten in der Situation, dass er mal vorne so eine Spitzengruppe hatte, so die weggeschwommen sind, und dass er dann derjenige ist, der dahinter halt eigentlich auch ein bisschen nachschwimmen muss. Und
Also ich finde, drei Minuten, wenn er im Pack schwimmt, sage ich noch okay, aber wenn er halt 3 Minuten dahinter ist, aber selber auch gearbeitet hat, ist halt schon nochmal was ganz anderes. Eigentlich finde ich es auch smart halt von ihm, dass er gerade beim Schwimmen halt Kraft spart, weil das viele halt unterschätzen, wie viel Körner man da lassen kann. Und ich meine, die Erfolge geben ihm da auch absolut recht. Aber ja, das war jetzt halt einfach eine ungünstige Konstellation. Und auf der anderen Seite natürlich richtig gut gemacht von den Jungs vorne. Ja. Die werden das 100% auch gecheckt haben während des Schwimmens schon. Man kann sich ja immer mal so ein bisschen umorientieren, man einen Blick nach hinten werfen und so. Und ja, da ist deren Plan wirklich perfekt aufgegangen. Aber nochmal zu Fred. Also ist wirklich dann Blumi quasi die ganze Zeit vorgeschwommen oder haben die sich auch abgewechselt?
Fred hat... Ja, vielleicht noch vorab. Arne Schomburg hat im Fernsehen gesagt, dass es eine WhatsApp-Gruppe gegeben hat. Ja. Also gehe ich mal von aus, dass es die besagten 4 ohne Finn Große Fräse in dieser WhatsApp-Gruppe auch mindestens drin gewesen
sind. Ja.
Ja, oder halt nur die 3 vielleicht noch ohne Menno, wenn es auch schon Richtung Rad geht.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber. Ja, die gibt es ja jetzt schon öfter mal, diese WhatsApp-Gruppen. Frage ich mich auch immer so, warum es die braucht, weil letztendlich weiß ja jeder so, was Phase ist.
Ja, das ist klar.
Ist natürlich dann...
Andererseits, was man wirklich gut gesehen hat, die haben sich ja wirklich abgewechselt. Ne? Also die sind ja schon rotiert. Und das sieht man weniger, sonst hast du ja vielleicht einen so einen Wechsel und dann schwimmt einer vor und dann schwimmt der eigentlich auch vor. Ja. Aber du hast eigentlich gesehen, die haben richtig rotiert. Also da war eine Idee, wer wie lange vorne schwimmt.
Ja. Das habe ich mir halt auch als ich da geschwommen bin, auch gedacht, so gut wie da kannst du es halt eigentlich nicht machen. Wenn du dir einig bist, kannst du halt richtig profitieren, weil du hast keine Wellen, du hast keine Strömung, du hast keine Bojen, wo es dann ja immer ein bisschen auseinanderzieht und sowas. Sondern da ist eigentlich fast wie im Schwimmbad, dass du sagst, okay, ey, alle, immer wenn so ein Schild kommt oder so, alle 200 Meter geht einer raus, lässt sich langsam zurückfallen und so. Also wenn man es will, kann man das schon echt gut von profitieren, und anscheinend haben die es genauso gemacht.
Ja, gut, das ist gut. Aber weißt du auch, wenn es nicht abgesprochen ist, da wieder einzusortieren, da lässt sich ja keiner rein, dann hängst du irgendwo falsch. Das ist ja das Ding. Und dann, weiß ich nicht, probiert ja jeder irgendwie selber davon zu profitieren.
Ist Finn auch mal vorne geschwommen oder sind die wirklich nur zu dritt irgendwie oder hat sich jeder beteiligt da?
Ich glaube, der ist immer auf 4 oder 5 geschwommen.
Aber so Menno war auch mit dabei bei der Führungsarbeit?
Das weiß ich gar nicht.
Okay.
Also Rico und Sam auf jeden Fall. Jonas, das weiß ich jetzt gar nicht. Also teilweise haben die sich auch auf Platz 2 wieder einsortiert.
Ja. Mhm. Also es ist, ja gut, dann dafür ist die Absprache natürlich schon gut.
Obwohl Jonas ist auch vorne geschwommen. Also es war immer mal wieder einer mit Rücken.
Ja, also haben auf jeden Fall die Lücke sehr gut aufgemacht, und das Schwimmen hat tatsächlich mal was bewirkt, was wir auch am Freitag noch gesagt haben, was wir uns mal hoffen. Und mich hat es auch echt überrascht, als ich am Radaufstieg stand, dass dann da als Sechster schon Fred ankam. Von der Zeit her hätte ich absolut gedacht, dass er irgendwo in dem Rahmen sich irgendwo bewegt, vielleicht ein bisschen schneller, plus minus, je nach Tagesform. Aber dass da halt ansonsten keine Jungs mehr waren, war dann halt natürlich, wie gesagt, ungünstig. Und dann hat sich's am Rad auch schon relativ schnell aussortiert, dass Schombi, Rico und Sam dann zu dritt waren. Und da ging natürlich dann ganz gut die Post ab. Und ja, eigentlich bis Kilometer, was war's? 100, 130 so? Ich weiß, ich habe es nicht genau mitbekommen, aber
ja, ja, irgendwas, ich irgendwann glaub, da, 120, 130 ja, so.
Da ist dann schon die
Abkürzung. Nochmal kurz zum, ja. Ja, nochmal kurz zum Losfahren. Ich fand es auffällig, wie viel Gas Sam auch schon in der Wechselzone, wie er da schon drauf gedrückt hat. Also da war er in den letzten Jahren noch deutlich entspannter, fand ich. Selbst auch bei großen Events. Aber diesmal hat er schon auch in der Wechselzone echt richtig, richtig Gas gegeben.
Hat aus letztem Jahr gelernt. Also
das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja.
Das war auch mein Take. Also gefühlt müsste man mal die Average-Wechselzeiten in diesem Jahr mit dem vergleichen, was in den letzten 10 Jahren gewesen ist. Und auch insbesondere Schombi hatte ja letztes Jahr, was war das, 30 Sekunden auf den nächst schnelleren Wechsel?
Ja, letztes sowas. Jahr weiß ich noch, weil das habe ich ja als Reel gepostet, ja. Hat er 1,12 gehabt auf jeden Fall. Also das war super schnell.
Ja, okay, jetzt 1,13 dieses Jahr, aber Sam 1,15. Okay, und es waren aber relativ viele so mit Fred war 1,24, Blumi 1,28, Rico 1,29 mit Socken anziehen. Also der hatte ja sogar die normalen Socken an, noch nicht mal irgendwie Aero Socks. Die hat er aber noch angezogen. Also es war schon alles auch schnell. Und dann gefühlt so die so meine Altersklasse mit 2 Minuten, die kommen auch erst dann da dahinter, ne, in der zweiten Gruppe. Und ich glaube, das ist schon 30 Sekunden schneller geworden. Ja. Also nur, weil Schombi das Game ein bisschen verändert hat. Oder das heißt ein bisschen, also so.
ziemlich stark natürlich, ja. Ja, das war auffällig. Also auch verändert. Wo der aufs Rad gesprungen ist, Sam hat sich direkt umgeguckt und hat direkt so kontrolliert, so okay, wer ist wo und war direkt auf Zug auf der Brücke. Rico hatte eine kleine Lücke, musste da dann auch kurz zufahren und das war echt, wie du sagst, schon auffällig. Und da sieht man halt, dass wie dieses Game so auch verändert, ne? Dass man da jetzt nicht mehr so entspannt rangeht, sondern dass es einfach auf Zug ist. Hier jetzt, wenn man mal so die Wechselzeiten anguckt, genau, Sam Ladle, du hast ja schon gesagt, Blumi 1,28, also hat da ein bisschen mehr verloren. Menno Kohlhaas 1,34, also der war dann eben halt auch direkt mit
der war dann direkt,
genau, der war direkt weg, ne? Also das war.
Und Finn war, glaube ich, noch krass. Langsamer. 1,23.
Ja, der war ein bisschen schneller, genau, aber halt auch schon eine kleine Lücke. Und die Jungs dahinter, das ist dann auffällig, so Christian Hogenhaug, Will Draper, die Jungs aus der Top 10 sozusagen, fast mit 2 Minuten. Also was, einfach 40 Sekunden im Wechsel verlieren. Das ist wirklich eine Welt. Und ja, da kann halt dann, das ist eigentlich ähnlich wie in der Kurzdistanz, dass jetzt nicht mehr sich die Gruppen beim Schwimmen bilden, sondern beim aufs Rad steigen, also wie dort der Wechsel plus Schwimmausstieg und so weiter und Rad anfahren, das ist eigentlich jetzt auch so das, wo es dann abgeht, weil das Tempo halt dann schon so hoch ist, auch in Rot, da geht es ja dann erstmal runter, da kannst du dann nicht einfach mal 5 km/h drauflegen und schnell wieder aufholen.
Rico, und die fahren ja von auch schnell, ne?
Rico kann es schon, aber das ist auch der Einzige.
Ja, der hat noch ein paar Watts übrig.
Ja. Nee, absolut. Also gehe ich voll mit. Sam zum Beispiel hat sich sonst auch ganz häufig noch Socken oder Calfsleeves schon angezogen, macht er jetzt auch nicht mehr. Also ja, wie du sagst, einfach eine andere Herangehensweise. Vielleicht bei einem reinen Time Trial würde er es vielleicht machen, aber es ist halt nun mal nicht. Und jetzt auch mit 20-Meter-Regel und so, ja, ist einfach ein anderes Game, so wie du schon sagst.
Ja, ist cool. Aber gut, dann weiter im Text. Wir haben die Jungs, Rico und Sam vorne. Und da ist mir noch was aufgefallen, wo ich mir dachte, da kam Sam nicht so gut weg. Da habe ich nämlich mal kurz auch den Livestream geschaut, wo die das zweite Mal so Lara Berg hoch sind. Und boah, also Mika, du musst jetzt hier nichts sagen, weil das seine Teammates von Canyon sind. Aber Nils, hast du es gesehen, wie Sam sich da durchgeboxt hat und da haben halt Age Grouper das ganze Rennen ausgebremst und Rico hat es.
Ach so, bei der zweiten
Runde.
Aber
Rico hat es gut gemacht.
Ich kenne das so gut.
Er ist erstmal ruhig geblieben und weil es bremst, wird ja jeder ausgebremst. Aber Sam wollte unbedingt vorbei, hat Rico überholt, hat so einen Age Grouper weggecheckt und der ist wirklich da radikal nach oben und ich war froh, dass da niemand gestürzt ist, weil es war zwei, dreimal haarscharf, ne, also.
Das war ja radikal. Ja, also ich meine, wir springen jetzt ganz schön. Ich war gerade irgendwie in der ersten Runde, aber ich sage das auch schon seit 10 Jahren, weil ich hatte genau nämlich auch mal so eine Situation. Das war zweite Runde. Mhm. Oh, und du bist ja schon irgendwie ein bisschen angesäuert, du bist ja schon ein bisschen müde. Und dann musst du auf einmal 6 km/h fahren, hast den falschen Gang drauf, weil das kommt ja so plötzlich. Dann willst du da vorbeifahren. Und bei mir war sogar mal ein Bild in Slow Twitch, ähnlich wie von Sam, ne? Also ich war gefühlt so mit der Schulter schon einen halben Meter neben meinem Fahrrad und bin so halb in jemanden reingefahren. Weil das ist halt einfach, es ist super gefährlich. Also Fred wurde, glaube ich, auch brutalst aufgehalten in der zweiten Runde. Und es kann halt so einen brutalen Unterschied machen, wenn du halt merkst, oder wenn du halt jetzt realisierst, wir sprechen hier von 30 Sekunden, auch Motorräder, was die für einen Unterschied machen können. Aber ich weiß nicht, auch in der zweiten Runde dürfen die meistens ja nicht rüberfahren, was ja dann auch so ein bisschen das Problem ist. Oder ich weiß gar nicht, fahren die rüber? Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Aber es kann halt schon einen riesen Unterschied machen, je nachdem, wann du da rüberfährst, ob du 20, 30, 40, 45 Sekunden gewinnst oder verlierst. Und das ist halt irgendwo auch Kacke, ne? Also es ist so, ich weiß nicht, wie man das verbessern kann. Es macht ja jetzt ja auch keinen Sinn, irgendwie 2 Spuren da hochzumachen. Das würde ja so die ganze Magie von dem Berg wegnehmen. Andererseits kann ich halt auch jeden verstehen, du bist in Rennding, verlierst oder gewinnst und willst dann natürlich auch so schnell wie möglich da hochkommen. Und wenn dann halt jemand ist, der das besonders lange genießen will und halt besonders langsam fährt, oh, da bist du schon wild. Also das ist vollkommen nachvollziehbar.
Ja.
Was sagt
ihr zu Gittern? Das ist halt wirklich, du musst, ja, wie gesagt, das wird, glaube ich, die ganze Magie so wegnehmen, weil du müsstest ja dann 2 Leute nebeneinander zulassen. Und das geht ja eigentlich am Solaraberg kaum. Also oben raus vielleicht ein bisschen. Und dann ist dieses Ganze, was es den Solaraberg in der ersten Runde ja ausmacht, das hättest du in der zweiten Runde nicht. Und das ist ja auch das, wofür alle kommen. Und das ist ja auch mega geil. Aber ich habe die zweite Runde auch nie deswegen genießen können, weil das halt wirklich Stress bedeutet. Und das ist schon nicht ohne. Und es wird dieser Tag kommen, wo einer sich aufs Maul legt, irgendwas passiert und der aus dem Rennen ist deswegen. Also das, und das ist so häufig schon dran gewesen.
Also ich denke, Gitter aufstellen mit so Füßen, die nur nach hinten weggehen, das ist ja dann auch wieder das Nächste, dass die Füße nicht reinschauen dürfen. Aber ich denke, das wäre schon, also würde ich persönlich auch trotzdem geil finden. Ich bin ja einmal so ein Rennen gefahren oder gestartet in München, European Championships 2022, wo ich den Olympiaberg hochgeheizt bin. Und das war auch eine relativ schmale Gasse, weil das keine große Straße ist. Und da waren auch Gitter und links und rechts standen Tausende von Zuschauern. Also ich glaube, an dem Tag waren auch 150.000 Leute zum Zuschauen da in dem Park. Und das war trotzdem, also wirklich brutal geil. Und die schreien dich da hoch, du fühlst dich wie bei der Tour de France. Und Solaraberg habe ich persönlich natürlich noch nie gemacht. Können ja auch mal hier die Zuhörer aufrufen, dass sie uns mal da kommentieren, was die da so von halten. Aber ich stelle es mir schon sehr stressig vor, dann in der zweiten Runde, wenn dann von links und rechts die Leute reinkommen und die, du siehst ja an den Pros, die, auch wie fokussiert die sind im Gesicht. Du kannst ja voll in die Augen blicken, könntest du, glaube ich, immer noch, wenn du einen Meter wegstehst, aber die sind ja wirklich gestresst und klar kann man es ein bisschen genießen, aber wenn da halt noch Age-Grouper dazwischen sind, boah, ich glaube, es wäre trotzdem immer noch saugeil, wenn das ein 2,5 Meter Korridor ist und nicht nur ein Meter.
Ja. Ja, aber ich, klar, geil wird sowieso, aber es wäre schon
was anderes. Ja, es ist was anderes, aber ja.
Ja, und du darfst halt nicht vergessen, halt auch was du meintest oder auch was du bei der Tour de France siehst, du hast halt nie diese Situation, dass der Unterschied von der Geschwindigkeit so extrem ist. Weil ich meine, du musst es ja so hochrechnen, die sind ja 70 Kilometer, oder was ist eine Runde ist, ich meine so roundabout 70 Kilometer, nee, 80 Kilometer?
Ja, schon ein bisschen länger, ja.
80.
Ja,
80. Ja, 80, ja, du hast ja noch dieses Stück am Anfang da hinten, ja, vielleicht 80 Kilometer, also die vorne fahren ja ungefähr knapp unter einer Stunde mittlerweile, unter 2 Stunden, oder weiß ich, eine Stunde 50, also die anderen, die sind ja, die hast du ja auf, du bist ja vielleicht bei 4,5 Stunden Renndauer, du hast in der Zeit ja schon 2,5 Stunden Vorsprung auf die rausgeholt, wenn nicht sogar 3 Stunden, eher 3,5 Stunden. Also das ist ja ein Unterschied von Tag und Nacht.
Ja, und dann geht es ja noch hoch und du willst da, die haben ja auch teilweise Einfachkettenblätter, also eigentlich fast alle inzwischen. Kannst jetzt auch nicht super, super langsam fahren.
Ja, genau, wenn du damit einmal abstoppst, dann hast du halt wirklich, wirklich ein Problem. Ja. Also man wirkt halt eh dann schon Tendenz halt eher hoch und wählt die Übersetzung so, dass man halt, also zumindest mache ich es halt immer so, dass man halt A, optimistisch denkt und halt so, dass man sagt, okay, ja gut, mal eine Minute, jetzt mal 60 Umdrehungen, das passt schon irgendwie, aber da rechnet man schon noch, dass man da 400 bis 450 Watt irgendwie halt da mal hochdrücken kann, was dann auch kein Problem ist. Aber wie gesagt, halt, wenn du dann mal zum Stehen kommst, ist ja unangenehm. Und gerade diese Torque-Spikes, die du dann hast, ist ja nicht nur, als wenn du einen Sprint fährst, sondern du hast halt auch noch diesen Torque-Effort. Ja, den willst du halt eher ungern eigentlich haben.
Ja gut, also können wir mal so als Denkanstoß mitgeben. Aber interessiert mich, was ihr da draußen alle denkt. Also weiß nicht, ob ich da auf weiter Flur damit bin, mit der Meinung. Aber ja, nur so am Rande. Gut.
Ja.
Nee, ansonsten steigen die Jungs ab, Rico und Sam, mit einem ganz guten Vorsprung auf Schombi. Und dahinter kristallisiert sich eigentlich raus, dass Magnus so das mit Blumi wegfährt. Also ich habe ja mit Fred länger gequatscht und er meinte, er wurde dann attackiert. Beziehungsweise Dietlef hat Fred nicht attackiert, sondern Blumi wollte eigentlich loswerden. Und bei Kilometer 80 ungefähr musste Fred dann leider abreißen lassen. Und da hat er auch mal kurz richtig viel Zeit verloren in der Passage. Und dadurch sind Blumi und Dietlef dann zusammen abgestiegen und losgelaufen auch. Und dann kamen eigentlich da so Hogenhaug und Fred so als nächstes. Und da waren die Lücken aber schon brutal. Also ich glaube, Fred hat da schon 13 Minuten am Rad kassiert, plus 3 Minuten beim Schwimmen, das sind 16 Minuten. Und insgesamt meinte er da auch halt, dass er so viel verliert. Bei dem Kurs, bei den Watt, die er gefahren ist, ist schon brutal. Also entweder sind die vorne sehr, sehr schnell gefahren, sehr, sehr viel Watt. Oder es spielen natürlich auch noch so Faktoren wie Windschatten und von den Motorrädern auch der Windschatten mit einer Rolle. Und ja, also ist definitiv so, ne, wenn du vorne bist, bist halt vorne und profitierst von der Dynamik und von den Motorrädern, die um dich rumkreisen. Wenn der Wind von der Seite kommt, die fahren seitlich, dann sind das halt einfach diese 20, 30 Watt, die du dann nochmal irgendwo Bonus hast. Und da sind die vorne natürlich wahnsinnig gut gefahren, will man jetzt nicht schmälern, aber ich glaube auch, hast du bei den Frauen dann auch gesehen, wenn du vorne bist, bist du halt vorne und bist einfach schnell und profitierst davon.
Ja, wird eine Kombination aus beiden sein, keine Frage. Und natürlich auch 3 Leute, ne? Ist auch einer mehr wie 2. Das macht natürlich auch einen Unterschied. Aber also ich habe es ja auch schon vorher prophezeit, das ist in Rot, ja. Ich glaube, Timo Bracht war der Letzte 2014, der gewonnen hat. Und ich meine, der hat seinem Laufen entschieden. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Radfahrer in irgendeiner Art und Weise durchkommen. Und das dann in den meisten Fällen dann auch ins Ziel bringen. Beziehungsweise in den letzten 10 Jahren gab es halt niemanden, der nicht in der Spitzengruppe abgestiegen ist, der das Rennen gewinnen konnte. Also vielleicht mal 1-2 Minuten Rückstand, aber eigentlich musst du vorne absteigen. Und eigentlich sind die auch nach dem Schwimmen schon vorne. Und dann ist es genau der Effekt, von dem du gerade erzählt hast, Simon, dass du da halt irgendwie alles mitnimmst. Ne? Motorräder sind ja auch ein paar dabei mit Kamera. Die Leute, die einen um einen rum sind. Du profitierst dann auch von vielerlei Hinsicht, dass du halt über die Motorräder natürlich auch extreme Vorteile hast, durch so ein Feld dich durchzuschlängeln. Das darf man auch gar nicht so unterschätzen, weil auf der Strecke sind ja auch extrem viele Leute drauf. Und wenn du so ein Motorrad hast, was 200 Meter vor dir fährt, was grundsätzlich schon mal hupt, ich meine, es ist schon gefährlich, weil jeder dreht sich erstmal so um, was ja immer automatisch dazu führt, dass man sich dahin bewegt, wo man sich umdreht. Ne? Da hast du ja so eine Seitwärtsbewegung drin. Aber eigentlich ist es eher zu deinem Vorteil, dass da halt jemand ist, der dich ankündigt. Und dadurch hast du auch erstmal weniger Stress und kommst natürlich auch besser durch. Und die Kombination aus allem sorgt dann am Ende, dass es vielleicht dann 2-3 Minuten mehr Vorsprung ist, wie es dann normalerweise wäre. Beziehungsweise in Frankfurt oder so gibt es ja ähnliche Tendenzen. Ne? Also in den nächsten Fällen wird von hinten ja etwas zugefahren.
Ja, ist halt nicht Amerika, ne? Wo die Abstände super groß sind und die Straßen super breit. Ist halt hier in Europa, da gehört es dazu. Aber ja. Ja, als die dann an mir vorbeikamen beim Laufen, sah Rico eigentlich noch super aus, Sam sah noch super aus. Und klar, Blumi war on a mission dahinter. Schombi hat ja dann schon echt viel kassiert in den letzten Metern vom Radfahren. Also der hat schon relativ schnell verloren, ist aber dafür auch beim Laufen noch relativ solide dann unterwegs gewesen. Ja, ich glaube, bei dem hat es erst so Richtung 30 Kilometer gekracht, oder? Also.
Ja, wobei, als du gesehen hast, erste Zwischenzeit ist langsamer wie die vorne. Wo ist es so schön auch?
Ja, stimmt, das ist keine 2,50
mal. Das ist kein gutes Zeichen in seinem Fall. Und dann halt auch 7 Minuten auf 60 Kilometer oder 50 Kilometer ist halt auch meistens ein klares Zeichen, dass da
Aber krass.
Das andere.
Hätte ich auch.
Ja, ich fand, also, das habe ich so ein bisschen, hatte ich das hier im Podcast gesagt oder mit irgendwie mich, aber ich meinte halt auch so, Schombi bis 120, 130 kann ich mir vorstellen, dann sind die anderen beiden nochmal auf einem anderen Niveau auf dem Rad. Und dann fand ich es wirklich beeindruckend, wie Rico aussah beim Loslaufen. Also ich meine, ich kenne ihn ja auch gut aus Rennen hat mir auch schon mal gesagt, so man sieht eigentlich schnell, was er für einen Tag hat und ob er sich auf dem Rad übernommen hat oder halt nicht. Und ich meine, die sind so brutal gefahren und trotzdem sah er halt noch echt super stabil aus. Also ich weiß noch, genauso Katar oder Ibiza so Rennen, da habe ich direkt, wo ich da mit ihm zusammen abgeschrieben bin, gesehen, so von hinten, oh, das sieht irgendwie unrund aus oder so. Hat er irgendwie nicht so den Tag oder weiß nicht, vielleicht doch irgendwie zu hart gefahren oder so. Aber das sah noch, fand ich, so kontrolliert aus bei ihm. Und dann sieht es ja auch gut aus, trotz der Größe und trotz des Gewichts. Er hat jetzt ja nicht die klassische Läuferfigur, aber dafür fand ich es da noch echt gut aus. Und das zeigt einfach das Niveau, was er hat, dass er halt nach so einer Radperformance noch einfach super stabil losläuft und quasi auch durchläuft. Also auch da ist er jetzt ja nicht komplett gecrackt, sondern einfach hat es noch stabil durchgebracht. Aber erstmal sah es, fand ich, sehr gut aus. Also, und da halt diese riesen Lücke zu Blumi, also es war schon echt ein spezielles Rennen.
Ich dachte auch echt lange, die beiden kommen durch. Und dann ist Sam halt auch irgendwann weggelaufen und bei Rico saß, als er dann bei Kilometer 27 an mir vorbeikam, dachte ich mir schon so, boah, jetzt lock in, Junge, und jetzt wird's richtig hart. Also das ist ja wirklich dann auch die Phase,
so Crunch-Time. Ja, aber du hast halt immer auch diese riesen Lücke, ne?
Das genau, ist schon, du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie das ist doch irgendwie sich verändert, weil man steht da ja ewig und wartet dann so. Dann kommt Sam durch, dann kommt Rico durch und dann kommt Blumi schon schnell an, aber du denkst dir so, boah, nee, also 6 Minuten noch, komm mal, irgendwie so eine halbe Minute pro Kilometer, dann rechnest du es mal hoch, du denkst dir so bei Kilometer 27, klar, jetzt geht's mal noch nach Büchenbach raus, aber das sind dann halt auch noch 15 Kilometer, ne? Also, ist, und dann ist eine halbe Minute auf dem Kilometer, geht dann doch schneller, wenn halt Blumi 3,30 rennt, 4,0 ist immer noch laufen so. Da darfst du auch nicht gehen dafür. Ja, und dann letztendlich Sam zieht das Ganze souverän durch, gewinnt in der neuen Weltbestzeit. 7,21. Blumi läuft unter 2,30, oder? Ist er ja?
Ja,
29,30. Ja, also auch verdammt schnelle Zeit. Denke ich, hat er so kalkuliert, aber die Jungs waren halt einfach zu schnell am Radfahren. Also, und mehr kann er dann gar nicht rauslaufen. Also ich glaube, mehr geht nicht. War der Rückstand einfach zu groß. Und Rico kommt halt auch mit einem saustarken Rennen auf 3 noch rein. Eigentlich, ja, so ein bisschen wie wir es gecallt haben, aber dann bei Rico doch noch stabiler. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass er noch mehr Probleme hat hinten raus. Aber super gut durchgezogen. Eigentlich so ein ähnliches Rennen wie Schombi letztes Jahr gemacht. Also so bisschen gestorben, aber dann trotzdem noch stabil geblieben. Und genau, Fred auch nochmal cool, der hat nochmal Christian Hogenhauck zurück überholt, nachdem er schon auf Platz 8 zwischendurch mal lag. Vierter Platz Menno Kohlhaas, auch super solide durchgekommen, einfach überall gut. Ne?
Ja, und noch eine 2,30 gelaufen drauf. Ja, also Menno, der ist auch bei den Tiro-Hannes-Rennen immer stabil, so Top 6. An einem schlechten Tag vielleicht mal Top 8. Hat er jetzt echt einfach gut bestätigt, würde ich sagen.
Und Dietlef haben wir hier noch so ein bisschen rausgecallt am Freitag beim Podcast. Haben wir gesagt, warum macht er das jetzt? Auch ein guter Tag. Also klar, jetzt insgesamt für seinen Athletentyp wäre eigentlich sein anspruchssicher Podium. Also er ist jetzt bestimmt nicht so over the moon mit dem 5. Platz, aber trotzdem auch ein gutes Rennen und wieder so, also schon mal besser irgendwie als Frankfurt, obwohl das nur eine Woche her ist. Und so ein Weg in die richtige Richtung. Also sicher noch nicht da, wo er schon mal war, aber trotzdem halt auch eine gute Leistung.
Ja, aber halt auch 13 Minuten schneller, wie er schon auf der Strecke gewesen ist. Ne? Das ist halt auch irgendwie krass. Ja.
Langsamer.
Er war schon langsamer.
Langsamer. Genau, also die alte Bestzeit war ja von ihm. Ja.
Aber ich denke, es waren schon schwierigere Bedingungen. Also es war gerade mit dem Wind war es nicht leicht jetzt gestern, also Sonntag. Schon echt super Leistung von allen. Hier noch erwähnenswert vielleicht Andi Dreiz macht sein letztes Rennen. Der ist, glaube ich, 42 Kilometer mit einem Grinsen gelaufen. Das jedes Mal, wenn er vorbeikam, habe mich auch richtig gefreut, dass es ihm da so gut ging. Und er hat den Tag, glaube ich, nochmal genießen können. Richtig cool. Ja. Genau. Ja, und bei den Frauen, da gewinnt einfach Alane Siffert. Also das war schon eine crazy Vorstellung auch.
Absolut, ja, absolut. Also vor allem, ich meine, dass sie nach dem Rad noch in dem Mix ist, so, das war jetzt ja noch nicht so überraschend. Und dann hatte sie hat jetzt ja schon noch ein paar lange Distanzen gemacht, aber immer über 3 Stunden, teilweise weit über 3 Stunden. Und jetzt auf einmal bringt sie das so durch mit dieser Frequenz, mit der sie läuft, auch Büchenbach hoch und so. Also das war schon echt krass.
Ja.
Und letztendlich einfach, muss man sagen, next level so. 5 Minuten schneller als die zweitschnellste, über 5 Minuten. Und absolut souverän geworden. Ja,
das war auch krass zu sehen. Also, wie du sagst, von dieser Frequenz, also von kurz von Start ab, Lucy Charles, wie erwartet, 1,5 Minuten ungefähr rausgeschwommen auf die Verfolgerinnen. Dann aber überraschenderweise kam die ran an sie. Also, ich dachte so, Lucy macht dann ihr Rennen vorne weg, ran, genau. Ne? Waren dann irgendwie schnell da. So, Alane Siffert, Caro Pole auch echt gut Rad gefahren. Und kurz vor dem Solarer Berg ist dann die Alanis ja weggefahren, also erste Runde schon, und hat da dann eigentlich so angefangen, den Vorsprung sich rauszufahren. Lucy dann stabil dahinter, nicht viel verloren, es waren ja, glaube ich, nur 2,5 Minuten, also eigentlich haben die so haben die da noch ein relativ konstantes Kopf-an-Kopf-Rennen gehabt. Wer halt krass weit zurück war dann schon Cat Matthews an dem Punkt, wo ich mir dachte, die darf, ja, wenn Lucy Charles 6 Minuten vorher absteigt, dann reicht das auf keinen Fall, aber also 6 Minuten, das war ja super optimistisch von mir. Die ist ja mit was ist die abgestiegen? Fast 15 oder noch mehr?
12, was haben wir hier? 7,8 Minuten beim Radfahren und 12,5 Minuten.
Ja. Was ja auch immer noch so, wenn man jetzt denkt, Siffert läuft 3 Stunden, dann hat sie trotzdem, ne? Also es war jetzt noch nicht durch, aber dann ist ja die Alanis eine 2,45 gelaufen und hat ja sogar Lucy dann irgendwie weiter distanziert auf einmal ab der Hälfte, wo man dachte, jetzt geht sie vielleicht ein. Und hat Brad Sutton hier wieder eine Athletin ganz weit nach vorne gebracht.
Ja, also auch ich fand, es hat sich auch so auf dem Rad schon, hat man das schon irgendwie gesehen, ne? Also wenn man sie letztes Jahr noch gesehen hat, da haben wir ja vorher auch gesprochen, da hat sie ja noch so richtig rumgerumpt, so irgendwie auf dem Sattel, und die war auch viel stabiler auf dem Fahrrad.
Ja.
Also es sah so viel besser aus. Und
immer noch speziell, also, aber besser.
Ja, na klar, immer noch nicht. Aber ja, am Ende ist, die Zeit gibt einem recht, ne? Und wenn du die schnellste Zeit hast, dann ist das sicherlich nicht schlecht gewesen. Und dann 2,45, das ist auch noch eine solide Männerzeit, ne? Ja. Also davon sind auch nicht alle Männer schneller gelaufen. Das ist schon richtig fix. Und dann halt, ja, ich meine, Cat Matthews kann ja auch in ähnlichen Sphären laufen. Ich weiß gar nicht, was ihre schnellste Rotzeit gewesen ist. Aber ich meine, die ganzen anderen sind das noch nicht gelaufen, die jetzt auch da gewesen sind. Also das ist schon eine krasse Ebene von der Laufgeschwindigkeit.
Ich glaube, Cat Matthews war ja noch gar nie in Rot, oder? War das so ihr erstes Mal?
Doch, sie hat schon mal, sie hat irgendwann schon mal, da wo es so Da war auch, oh, wie heißt denn hier die Australierin? Ich glaube, da ist Laura dann Dritte oder Vierte geworden und irgendjemand musste so bei Kilometer 38 dann rausgehen.
Okay. Oh, hab ich gar nicht parat.
Vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, aber ich meine, war die noch nie in... War die... Sage ich jetzt was Falsches? Vielleicht sage ich jetzt... Vielleicht war sie auch nicht dabei. Ja, ich bin ja gerade auf ihrem Profil drauf. Krass, nee, du hast, glaube ich, recht, Simon.
Ich glaube, also ich meine, dass sie noch nie da war, ja.
Nee, war sie noch nie da. Aber es gab mal so ein Rennen, ich glaube, Anna hat das gewonnen. Mhm. Da war hier, wie heißt die Amerikanerin, die auch Hawaii gewonnen hat? Chelsea Sedaro. Laura, und dann war noch eine Vierte da. Und nee, ich glaube nämlich die Chelsea Sedaro, die ist dann rausgegangen. Die ist dann, war das dann Lucy, die da Zweite oder
so? Also, wenn du mir das Jahr noch geben würdest, dann wäre ich wieder mehr an Bord, aber das ist jetzt wildes Fantasieren,
ja,
ich bin gerade raus.
Ja, ich... Ja, okay, ich reiche es nach.
Reiche mir nächste Woche nach.
Das ist krass, das ist alles schon so lange her. Ja, egal. Ja,
irgendwie ist es auch immer schwierig, die Jahre verschwimmen da so. Aber ja, ist auf jeden Fall mit dem Platz sicher nicht zufrieden. Daisy Davis kommt ja noch auf Platz 3 rein. Also Lucy Charles auf 2, Daisy Davis auf 3. Hat, ja, ich glaube, die hatte ich sogar richtig getippt hier in dem Pro Trail News Tippspiel. Aber ansonsten war ich da eher mies das Wochenende. Wir können ja noch unsere Tipps, ich glaube, analysieren. Ich glaube, Rico wurde von Daniel auf die 1 gesetzt. Also Daniel hat an Rico geglaubt. Ich dachte, Blumi macht das Ding und Sam wird Zweiter und Schombi auf 3. Ich habe Sam einfach mal wieder unterschätzt. Also der ist einfach, wie Nils sagen würde, ein krasser Motherfucker.
Ja, hat er gemacht. Ich hab jetzt auch Ergebnisse. Also ich lag natürlich komplett daneben. 2023 hat Daniela Rief vor Anna Haug und Laura Philipp gewonnen und die hat nämlich kurz vor Ende noch Chelsea Sedaro überholt. Und jetzt kommt's nämlich. Was ist Anna Haug in dem Jahr gelaufen?
Oh, die war schnell.
2,44.
Wie viel?
Also jetzt 2,44.
Ach krass.
44,45. Also quasi auch nur 30 Sekunden schneller wie
Alanis.
Boah, das ist schon brutal.
Ja.
Ja, das ist immer gut zum Vergleich, finde ich. Wenn man Anne so als Überläuferin kennt, dann kann man die Zeit noch besser einschätzen jetzt.
Ja, okay, jetzt kommt's und im Jahr darauf 38, 52. Ja,
ich wollte gerade sagen, aber ich glaube sogar, dass sie mal unter 2,40 gelaufen ist. Und die Zeit steht ja auch noch, insgesamt war sie ja da echt schon nah an der 8-Stunden-Marke, ne?
Ja, 8 Stunden 2 oder sowas.
Das müsste auch noch die aktuelle Weltbestzeit sein bei den Frauen, oder? Ich schaue hier in meine Gesichter. Schon, ja. Ey, wir sind schlecht vorbereitet, aber ich sag, das ist noch Weltbestzeit, 8 Stunden 2 und ansonsten ist da noch niemand drunter gewesen. Könnt ihr mich gern berichtigen da draußen. Okay,
Ich glaube, mein Tipp war echt dann ganz gut.
Nils, Sam, wir verabschieden Rico, schnell Nils, Blumen, ich gesagt, weil es ist 14 Uhr und 14 Uhr, Nils hat einen Call. Aber Mika und ich ziehen noch weiter schnell durch.
Ja, lass noch kurz die Auswertung machen. Ich weiß gar nicht, was war mein Call? Ich habe Sam, ich weiß schon gar nicht, was habe ich mit 2 und 3 getan?
Du hast, glaube ich, Blumi auf die 2 und Rico auf die 3.
Aber 3 war... Glaube ich. Also hatte ich recht? Dann ich wollte eigentlich nur noch... Danke, Sie, ich wollte eigentlich nur noch mal eine Bestätigung.
Nils, du bist der Beste.
Ja, aber bei den Frauen lag ich wahrscheinlich falsch.
Ja, da hast du gesagt, dass Lucy durchkommt.
Lucy gewinnt.
Und
Cat und dann 3.
Alanis wahrscheinlich hast du für 3 gehabt. Ja.
Ja. Naja, wird wahrscheinlich für den gesamten.
Ich denke mal, die Alanis-Ziffer hatte niemand auf der 1, da kann man sich relativ sicher sein.
Ja.
Also Nils, mach's gut.
So, ich bin raus.
Mach's gut,
noch viel Spaß.
Was meintest du, Mika, noch? Dein Pick oder was?
Mein Tipp, ich hatte nur Blumi und Rico andersrum. Ich dachte, die haben, wobei nee, ich dachte nicht, dass die eine noch größere Lücke haben nach dem Radfahren, aber ich dachte einfach, dass Rico noch packt oder Blumi halt nicht packt.
Nicht schlecht. Aber gut, so viel zu Rot, oder? Also haben wir genug durch. Auf jeden Fall geiles Rennen, jedes Jahr aufs Neue. Und ich habe gerade nur ein Reel gesehen schon, wie viele Leute sich da wieder für das Ticket für nächstes Jahr angestellt haben. Alter, ah, ja, das ist Wahnsinn. Also diese Schlange, die ist Kilometer lang und die Leute campen sich dahin. Auch die meisten, die ja jetzt ja, irgendwie...
Die campen
da ja, wirklich teilweise. Die setzen sich dann da Sonntagabend hin. Und also die Jungs, schöne Grüße an die, die am Samstag beim Community Ride dabei waren. Das waren logischerweise auch die, die nicht selber gestartet sind am Sonntag, sondern Leute, die sich dann dafür freigenommen haben oder so Freitag halt kamen und das Wochenende dort einfach so als Zuschauer verbracht haben, mit dem Ziel dann sich Sonntagabend dahin zu setzen und sich den Slot fürs nächste Jahr zu holen. Das ist schon einzigartig, glaube ich. Also dieser Ansturm und diese Menge, die sich da das holt, brutal.
Ja, absolut.
Cool. Aber ja, harter Cut. Wir machen Übergang. Und zwar haben wir noch zwei kleine Themen. Einmal 70.3 Europameisterschaft war auch am Wochenende. Und unsere Jungs hier, Lasse Priester und Fabi Kraft, haben eigentlich ihre Ankündigung, haben sie Taten folgen lassen. Fabi hat ja schon gesagt, Europameisterschaft dann Platz 1 und 2. Ich glaube, er hätte sich gerne natürlich auf dem ersten Platz gesehen, aber Lasse war einfach zu stark. Hat da ein ziemlich dominantes Rennen abgeliefert. Am Rad eine kleine Lücke rausgefahren, zusammen mit Robert Cullen auf Fabi. Die sind am Anfang zusammen gestartet. Janik Schoffler war auch noch mit dabei. Johannes Vogel, Torben Dex-Matzen war am Start. Wobei, den kann man eigentlich jetzt gar nicht mehr so als Favoriten nennen. Da dachte ich früher mal, von dem kommt vielleicht mal mehr. Aber der hat jetzt irgendwie die letzten Jahre nie so richtig gezeigt, dass er zu den Besten gehört. Aber ja, also Lasse dann vorne vom Rad gestiegen und dann auch noch schnellste Laufzeit. Und Fabi von hinten noch aufgelaufen, aber 4 Minuten Rückstand auf Lasse, auf Platz 2. Und ja, das Podium abgerundet von den Briten, glaube ich, oder? Will Draper war noch da?
Harry Palmer. Will Draper war in Rot.
Ah, genau so rum. Harry Palmer. Ah, und Harry Palmer ist jetzt auch im Wochenende in Swansea, ne?
Macht das Double. Genau, der hat da letztes Jahr gewonnen.
Genau, dann so viel dazu. Jungs haben auf jeden Fall das gut gemacht. Sind nächste Woche wieder im Podcast hier mit dabei, wenn Henry auch in Hamburg geraced ist. Also wir könnten hier heute eigentlich eine ewige lange Folge machen, noch Preview für Hamburg WTCS machen. Aber das kann man ja ganz gut in den Öffentlich-Rechtlichen verfolgen. Am Samstagmittag und Sonntagabend ist dann die Staffel. Deswegen denke ich, kann man sich dort ja dann schön das Rennen reinziehen. Natürlich auch auf triathlonlive.tv, aber ich denke in den Öffentlich-Rechtlichen auch mal cool mit deutschem Kommentar. Und genau, Henry, denke ich, hat da große Ambitionen und will das Ding auch, ja, ich glaube schon insgesamt, dass er so denkt, er könnte es gewinnen. Und er hat aber große Konkurrenz mit Matt Hauser und Hayden Wild. Aber ich sage, es ist nicht unmöglich. Also Henry ist schon ein krasser Typ und er kann sich so punktuell auf ein Rennen richtig einschießen, aber gegen Matt Hauser wäre natürlich schon eine Bank, wenn er das im Laufen irgendwie entscheiden kann.
Ja. Ja, ich meine, Matt war jetzt in Andorra, jetzt nochmal einen Block in Girona gehabt, kommt jetzt aus Girona dann dahin. Ja, aber gut, ich meine, der Heimsupport, ich bin mir ziemlich sicher, dass die es schaffen werden, Jungs wie Hayden auf Distanz zu halten und dann quasi das eine Laufentscheidung wieder wird. War jetzt ja auch in den vergangenen Rennen, selbst wenn Matt und Henry mal nicht am Start waren, auch schon teilweise so. Und jetzt Henry Topform, Matt bestimmt Topform, dann Miguel ist auch einfach richtig stark drauf. Vasco hat es jetzt gezeigt. Ja, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es eine Laufentscheidung von der vorderen Gruppe quasi geben wird. Und ja, ich meine, da in Hamburg so, da traue ich Henry auf jeden Fall auch zu. So.
Ja, aber das wird schon auf jeden Fall cool. Also ich bin selber auch vor Ort und kann da dann nächste Woche auch mit Insights natürlich liefern. Und das ist immer ein cooles Wochenende und schon mit eins der Rennen, was so am gehyptesten ist in der Kurzdistanz. Also wenn wir jetzt Rot haben auf der Langdistanz, dann ist Hamburg das sicher auf der Kurzdistanz. Und wir haben wirklich viele am Start, also Vasco Villaza, Miguel Hidalgo, Batista, Luke William, Dorian Conny, also eigentlich alle Sieger der diesjährigen Serie. Olli Conway, Henry Graf, Cepe Keindl natürlich auch wieder am Start, unser Freund aus Österreich. Und ich sehe gerade Matt Hauser gar nicht auf der Liste. Ah doch, er hat die Nummer 21. Wieder klassisch, weil er noch nicht so viel Rennen gemacht hat. Tim Hellwig natürlich auch am Start. Also der kann auch punktuell da überraschen und ganz vorne mitlaufen. Und ansonsten geht eigentlich die Liste Max Stapley, Simon Westermann, Valle Werns, Chris Ziemer aus deutscher Sicht noch auf der Liste. Und dann Hayden Wild und tatsächlich mit der Nummer 55 Morgan Pearson. Also, wird auch spannend zu sehen.
Okay. Ja. Alex aber nicht
am Start. Am Start, der macht ja, glaube ich, das Diamond League Rennen. Das müsste jetzt.
Ist das jetzt
kommen? Ich denke, das ist jetzt am Wochenende, ja.
Ah ja, okay.
Genau. Bei den Frauen Jeanne Leher, Beth Potter, Tilda Manson, Lisa Tertsch, Leonie Perriot. Aus deutscher Sicht noch Tanja Neubert, Laura Lindemann, Franka Rust und Julia Bröcker, Annika Koch. Ja, bei den Frauen sind wir ein bisschen besser aufgestellt, was die Deutschen angeht. Aber keine Cassandre Beaugrand, weil die auch Diamond League läuft. Das bestätigt unsere These, dass das jetzt ist. Genau. Ja, wird ein cooles Rennen. Schaltet ein. Und also ich glaube, früher Nachmittag am Samstag, genaue Zeit, könnt ihr ja selber rausfinden. Das traue ich euch zu. Ja. Und ansonsten machen wir die Biege noch nach Swansea, weil Mika raced endlich mal wieder ein Ironman 70.3. Also keine T100, yes. Du bist back.
Ja, das erste Mal seit fast 2 Jahren. Letztes Mal September 2024 in Zell am See. Davor hat es auch ein Jahr. Ende 23 bin ich in Augusta gestartet, 70.3 Augusta, gegen Leine damals. Nice. Bin wirklich gespannt, wie es ist. Ich meine, das war jetzt so. Ja, die letzte Möglichkeit quasi jetzt nochmal ein hochwertiges Rennen auf der Mitteldistanz zu haben bis Anfang September oder Ende August, ich weiß nicht, wann wieder Zell am See ist, aber jetzt so die nächsten Wochen kommen eher kleinere Rennen auf der Mitteldistanz und so ein bisschen so gefühlt ein Sommerloch. Deswegen habe ich das gemacht. So idealerweise hätte ich gerne schon noch so 1-2 Wochen mehr Training jetzt nach der Krankheit, aber ja. Glaube, dass ich noch jetzt rechtzeitig fit werde oder fit geworden bin. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, dass ich das Wochenende nochmal hier zu Hause trainiert habe. Konnte mal gut durchziehen. Ja, und bin jetzt gespannt, hab Bock. Und ich bin halt auch echt so auf den Vergleich Ironman T100 gespannt. Weil, wie gesagt, es ist jetzt 2 Jahre her. Damals in Zell hatte ich jetzt auch noch nicht das Standing sozusagen wie jetzt, was so Support von Ironman angeht, also da war halt einfach gar nichts. Mal gucken, wie es jetzt halt so ist, weil ich meine, von T100 bin ich natürlich schon ziemlich verwöhnt, was so das Ganze drumherum angeht. Von daher mal schauen, wie Ironman da so ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall, mal wieder ein Event mit vielen Zuschauern zu haben und halt auch mit anderen Athleten gleichzeitig auf der Strecke. Beim Radfahren sind wir kurz mal vielleicht, also ist ein bisschen komischer Radkurs, sind so 1,5 Runden mehr oder weniger. Also so richtig über Runden wird es hoffentlich nicht die Probleme geben. Aber dann beim Laufen ist es einfach out and back an der Promenade entlang. Und das sollte dann eine ganz andere Stimmung sein als irgendwo in der Wüste mit 20 anderen Athleten und ohne Zuschauer zu laufen. Also ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. bin einfach gespannt, wo ich so stehe. So Konkurrenz ist gut, jetzt nicht komplett überragend, aber schon stabil. Ich meine, wir hatten es ja auch so bei Rennen mittlerweile, hast du eigentlich kaum mehr ein schlecht besetztes Rennen, gerade wenn es noch Pro Series ist. Also da sind immer starke Jungs am Start. Jetzt aus meiner Sicht vor allem Pierre Lecour, Simon Vian, die beiden Franzosen, vor allem starke Läufer. Am besten
steigst du ein bisschen vor denen ab, dann machst du es nicht so spannend.
Genau. Ja, da ist meine Taktik auf jeden Fall auf dem Rad, die Jungs hoffentlich zu distanzieren und dann Vorsprung rauszufahren. Und dann Vorjahressieger Harry Palmer, den ich, glaube ich, auch ein, zwei Mal in der T100 geraced bin. Für ihn, ich weiß nicht genau, wo er wohnt, aber er meint schon so ein bisschen Heimrennencharakter. er kennt die Strecke halt gut. Ich glaube, das macht da schon tatsächlich einen, also kann schon ein Vorteil sein, weil es sind so klassische British Roads. Ich hatte hier mit Paul Schuster gesprochen. Der hat meint so alles so kleine, verwinkelte Straßen, teilweise Schafe, die so über die Strecke rennen. da bin ich froh, dass ich mir noch zwei, dreimal die Tage vorher anschauen kann. Mittwochabend bin ich da. Dann kann ich mir Donnerstag, Freitag das nochmal ein bisschen angucken. Und Rennstart ist dann Sonntag um 8 Uhr deutscher Zeit, 7 Uhr Ortszeit. Ja, das heißt Samstag Hamburg beide Rennen gucken. Sonntag dann kann man dann vormittags Swansea laufen lassen und ab mittags dann, wenn wir im Ziel sind, nach Hamburg rüber switchen zu Relay und dann zu Tour de France rüber switchen. Also Sonntag wird's nicht langweilig im TV,
würde ich sagen. Ich glaube nur, du musst die Reihenfolge tauschen am Sonntag, weil die Relay ist erst abends 17 Uhr. Also da muss man zuerst
Tour de France gucken. Ja gut, dann und dann kann man mit Breakaway Formation alles bei der Tour gucken.
Ja, geil, hört sich gut an. Du hast ja schon gesagt, gerüchteweise kommt vielleicht noch Gustav Iden, vielleicht auch nicht. Genau. Wäre natürlich auch cool.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass Ironman noch erlaubt. Er meinte in Frankfurt zu mir, ja, hopefully see you in Swansea. Ich meine, offiziell ist Ironman ja mittlerweile wohl relativ strikt. Ich meine, wie gesagt, ich habe da jetzt gar keine Erfahrung mehr, aber Lionel hat da sich irgendwie ein bisschen rumgejammert nach Oceanside, dass er nicht mehr kurzfristig dicht drauf kam. Gustav meint halt so, seine Argumentation ist jetzt, dass Ironman ihm ja quasi die Hälfte weggenommen hat aus Frankfurt vom Laufen. Und er deswegen halt jetzt noch deutlich frischer ist und das halt machen kann wegen der Pro Series, weil er hat in Oceanside ja nicht so ein gutes Rennen. Und jetzt scheint er schon sehr confident zu sein, weil er macht ja auch Nizza, das heißt theoretisch müsste er es nicht machen, aber er möchte einfach seinen Score aus Oceanside nochmal verbessern. Und ja, ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass er jetzt schon wieder deutlich näher an seiner Topform dran ist. Von daher hoffe ich, dass Ironman da eine Ausnahme macht, weil ja, wäre natürlich von der Aufmerksamkeit her gut und mit Gustav See immer gut da. Aber da bin ich quasi aus politischer Sicht gespannt. Sportlich, wie gesagt, schaue ich jetzt einfach selber, dass ich jetzt noch die letzten Tage nochmal den letzten Feinschliff mir hole und dann sollte es schon wieder gut werden.
Ja, hört sich doch gut an. Also wir sind gespannt, drücken natürlich die Daumen. Und ich bin guter Dinge, dass du dir das Ding holst. Hast ja auch eine coole Anreise mit Roadtrip jetzt mit Daniel hier. Der ist ja gerade von mir aufgebrochen.
Genau.
Fährt zu dir, ist, glaube ich, gerade auf dem Weg zu dir. Soll jetzt wahrscheinlich gleich ankommen.
Ja, genau. Daniel kommt in einer Stunde hier an. Meine Mutter ist
noch
dabei.
Noch ist der Plan, dass Daniel ankommt. Vielleicht passiert ihm auch noch was auf der Wege, auf der Strecke.
Ja, aber es ist ohne Flug. Das heißt, das Risiko ist dahingehend minimiert, dass da bei Daniel irgendwas schief geht. Also man fährt 12 Stunden, wir teilen es quasi in zwei Etappen auf. Wir haben hier den Bus dabei, das heißt, man muss mal nichts abwiegen und das ganze Nervige, hockt nicht am Flughafen rum. Wie gesagt, Mama und Daniel können fahren, das heißt, für mich sollte es relativ entspannt werden, ohne Infektionsgefahr im Flieger halt. Ich finde, bei so Sachen fahre ich eh mal lieber. Plus, zumal man könnte eh nur nach London fliegen und da müsste man dann ein Auto mieten und dann ist halt auch irgendwie ein Krampf, mit so einem Mietwagen dann weiterzufahren. Deswegen haben wir uns dazu entschieden und ich bin guter Dinge, dass das gut, eine gute Entscheidung ist.
Klingt nach einem guten Plan. Und wir sagen danke. Geben wir euch nächste Woche ein Update. Großes Rennwochenende wieder. Also coole Race am Start.
Ich glaube, nächste Folge wird
voll und gut. Ich denke, die nächste Folge wird voll und gut. Genau, wir haben gerade vor der Aufnahme mit Lasse telefoniert. Haben schon ausgemacht, mehr oder weniger, dass am besten jetzt nächste Woche Mika den Nico Mann ersetzt, weil Nico am Wochenende nicht raced. Dann kann Lasse und Fabi noch ein bisschen erzählen von der 73 EM. Henry aus Hamburg, Mika aus Swansea und ich versuche das Ganze zu moderieren und Insights aus Hamburg noch mitzugeben. Also genau, freut euch da auf die Folge und ich freue mich dann aufs Schneiden, wenn das wieder chaotisch wird. Aber ja, kriegen wir hin. Bis dahin, schöne Woche und genießt die Tour de France. Endlich wieder Tour. Yes. Ich habe auch schon Bock jetzt hier. Habe tatsächlich auch ein bisschen weniger Studium zurzeit und das beim Haus hier ist soweit alles halbwegs eingerichtet. Das heißt, ich habe, glaube ich, mal eine Stunde am Nachmittag frei, wo ich mich mal, wie mal das Finish zumindest angucken kann. Also, good life.
Das ist gut so.
Sommertour und Training. Also, macht's gut und ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.